Schon beim Einkauf, wer darf wohin gehen? Wer hat ein eigenes Konto, wer nicht? Wessen Nahtel kontrolliere ich? Wenn das im Alltag schon Macht, eine Disbalance in der Macht eine Rolle spielt, dann ist der Schritt zur häuslichen Gewalt ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß.
Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund.
Heute im Dialogplatz Kerstin Jüngling. Sie leitet das Frauenhaus Winterthur und doziert am Institut für Gesundheitswissenschaften von der ZHAW. Herzlich willkommen, Frau Jüngling.
Ja, danke schön. Guten Morgen.
Hallo auch an die Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jonas Gabrieli. Herzlich willkommen von meiner Seite. Frau Jüngling, um Sie mal ein bisschen vorzustellen, Sie sind 62 und man kann sagen, Sie haben ein interessantes Leben geführt bisher. Sie sind aufgewachsen in Thüringen und sind 1986 aus der DDR geflüchtet. Und vielleicht da wollte ich gerade ein bisschen einhaken, was ist das für eine Zeit gewesen? Also klar, natürlich eiserner Vorhang, die Mauer, wie sind ihr da oder warum sind ihr da geflüchtet?
Ich habe schon, als ich ganz jung war, habe ich, glaube ich, zwei Sachen sehr gerne gemocht. Dinge mit vielen Menschen zusammen machen, also was Gutes bewegen auf der Welt, und ich hatte einen recht großen Freiheitsdrang.
Ja.
Und das Gute, was ich bewegt habe, war, ich habe mit so einer Gruppe von Leuten so ein Festival organisiert, mit Bücherlesungen und Musik. Und einfach für junge Leute, das hieß irgendwie Jugend 86, in dem Jahr war das. Und das war aber in der DDR nicht erlaubt. Das war wie, also wir haben da wirklich, wir waren halt jung und haben getanzt und gesungen und getrunken und gegessen. Aber selbst organisiert war eben nicht erlaubt. Und das war dann letztendlich der letzte Ausschlag, hat dieses Festival gegeben, mich dann darum zu bemühen, aus der DDR weggehen zu dürfen. Das ist gar nicht so einfach gewesen.
Also eben, das ist dann auch illegal gewesen. Ausreise ist ja nicht erlaubt gewesen, nehme ich an. Oder hat es da Möglichkeiten gegeben? Ist man froh gewesen, wenn man sie losgeworden ist? Oder wie muss ich das jetzt deuten?
Also irgendwann waren sie, glaube ich, froh, dass sie mich losgeworden sind. Ich war relativ gut vernetzt. Man hat damals sehr viel unter dem Dach der Kirche gemacht, der evangelischen Kirche. Also die hat uns unterstützt, auch in dem Festival zum Beispiel. Und ich habe dann einen Antrag auf Ausreise gestellt.
Okay.
Und den kann man bewilligen oder eben auch ablehnen. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Und der ist dann genehmigt worden und ich habe die Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen und bin sozusagen ein paar Stunden, denke ich, wenn ich es richtig erinnere, ohne Staatenzugehörigkeit gewesen, bis ich in der Bundesrepublik ankam.
Okay, aber dann haben Sie ganz normal, sage ich in Anführungszeichen, dürfen ausreisen bei einem Grenzposten?
Ja, okay. Ich bin in einen Zug gestiegen, bewacht von Polizei, weil das ist eine riesengroße Aktion, und etwa 200 Menschen, die mich aus meinem Netzwerk verabschiedet haben mit wahnsinnig viel Tränen, waren wirklich ein schöner und schlimmer Moment gleichzeitig, weil 1986 wusste noch niemand, dass 89 die Mauer fällt. Das heißt, für mich war es auch ein Abschied von meinen Geschwistern, von meiner Mutter, von allen Freundinnen und Freunden, und das hat sich angefühlt wie für immer.
Mhm. Weil zu dieser Zeit für Sie das Leben lang ja die Mauer existiert hat, oder? Sie sind auf die Welt gekommen, wo es die Mauer schon gegeben hat, und die ist wie einfach immer da gewesen.
Genau. Ja.
Aber das ist wie schon so auch das erste Mal so gewesen, der Aufbruch in die Welt raus, oder? Und der Freiheitsdrang. Kann man das jetzt im Retrospektiv so sagen?
Ja. Ich denke, ich habe das auch als Begründung angegeben, damals bei den Behörden, dass es gibt doch so Märchen, die fangen an mit, da zog einer hinaus in die Welt, um zu lernen. Mhm. Und ich glaube, ich ziehe seit damals hinaus in die Welt, um zu lernen, um mit Menschen zusammen was Gutes zu bewegen, und bleibe an Orten, die Entwicklung ermöglichen.
Ja. Es ist ja dann noch weitergegangen. Kurz nach dem Mauerfall sind Sie nach Brasilien für ein halbes Jahr gegangen. in Dschungel, so steht es auf Ihrer Webseite. Mhm. Was hat Sie dort hingezogen?
Ich habe damals Politik studiert am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und habe ganz viele theoretische, politische Sachen gelernt und bin auch ein sehr politisch interessierter, bis heute natürlich interessierter Mensch. Und da habe ich gedacht, ich brauche irgendwas zum Anfassen, irgendwas Echtes. Und dann hat mir eine Freundin aus Baden-Württemberg erzählt, dass es da so ein Findelkinder-Projekt gibt, das davon lebt, dass Menschen aus Europa dorthin kommen und für ein paar Monate oder auch ein Jahr, bei mir war es nur ein halbes, dorthin kommen und unentgeltlich mithelfen, die Kinder großzuziehen, Brot zu backen, Käse zu machen, den man auf dem Markt verkaufen kann fürs Schulgeld der Kinder.
Okay.
Tja, und da bin ich dahin.
Okay, und das ist dann der große Kulturschock gewesen wahrscheinlich, oder? Also mit wenig etwas anzuzaubern.
Also ich bin mit, ich glaube, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber ich bin mit 1000 Euro für ein halbes Jahr und einem World-Ticket mit, weiß gar nicht
also mehr. Also damals sind es wahrscheinlich noch Mark gewesen, oder? Noch nicht Euro.
Ja. Aber, ja, genau, Mark.
Ja, ja,
oh, das stimmt, natürlich. Ja, also natürlich, 1000 Mark losgezogen. Und es hat gereicht, weil Kost und Logis war in dem Findelkinderheim ja dabei. Also dafür habe ich umsonst gearbeitet. Aber ich habe mir eben auch die Fälle von Iguazu angeschaut, habe sehr gut Brasilianisch sprechen gelernt, weil in Brasilien, wenn man da in den Dschungel geht, spricht niemand Englisch und Deutsch sowieso nicht.
Ja.
Ich habe mit Kindern die Sprache gelernt. Es war wirklich wahrscheinlich eine meiner wichtigsten Etappen dort, mitzubekommen, wie Menschen, die wir heute hier im Fernsehen sehen, wie die leben. Ich habe in Favelas mitgelebt, also in armen Siedlungen, habe mir die auch angeschaut, habe auch relativ viel, wirklich sehr, sehr, sehr große Armut gesehen und ich habe gleichzeitig so viel Glück gesehen. Das hört sich vielleicht heute ganz komisch an. Für mich war es mega beeindruckend zu erleben, mit wie wenig die Menschen dort trotzdem glücklich gewesen sind. Welche Rolle Fußball spielt, Musik, Liebe, miteinander zusammen sein. Und das hat mich, glaube ich, geprägt bis heute, würde ich denken.
Ich habe auch gelesen in Artikeln über Sie, dass Ihre Großmutter Sie ja sehr stark geprägt hat. Sie ist über 100 geworden, hat zwei Weltkriege erlebt. Und sie hat offenbar Ihnen mal gesagt, sie beneide sie nicht, eben weil das Leben früher einfacher gewesen wäre. Das geht ja auch so in die Richtung.
Ja, vielleicht bin ich, das stimmt, das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich irgendwie auf der Suche nach dem ganz normalen Leben. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, aber an Ort, also zu gucken, was passiert wirklich mit Menschen? Wie lernt man sich wirklich kennen? Was ist das eigentlich Bedeutsame an dem, was wir tun? Und in Brasilien habe ich gelernt, dass es in einem Laden damals gab es eine einzige Sorte Käse, für die Schweiz fast nicht, also sicher nicht vorstellbar. Ja. Und wenn man dieses eine Stück, so viel Geld hatte ich dann doch im Vergleich zu den Menschen, denen ich dort geholfen habe, da habe ich mal einer Familie ein Stück Käse mitgebracht. Das war fast ein Heiligtum. Das war wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Und wir haben alle Käse gegessen. Ich glaube, es gibt in der Schweiz leckereren, aber für dort war es was ganz Besonderes.
Ja, ja.
Einfachheit ist, glaube ich, mein Thema.
Ich habe noch ein Wort gelesen in einem Interview mit Ihnen, wo Sie mich ein bisschen erklären. Und zwar ist das Wort Lebenskompetenz. Wenn ich das erste Mal gehört habe oder gelesen habe, ich dachte, ja, also Leben, das macht man ja einfach. Muss man da jetzt auch noch Kompetenz haben? Wie ist das gemeint? Was steckt sich hinter dem Begriff?
Also einmal leben wir alle und sind auch kompetent, das könnte man wirklich so sagen. Aber Lebenskompetenzen kommen eigentlich von der Weltgesundheitsorganisation und gibt so zwischen, je nachdem nach welchem Konzept man das übersetzt, zwischen 8 und 10 Lebenskompetenzen, die Menschen haben sollten. Und eine, die mich gepackt hat und um die ich mich kümmere, ist sich der eigenen Gefühle klar sein und zu lernen, über Gefühle auch zu sprechen und die zu regulieren. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Mission in meinem Leben bis jetzt gewesen, dass ich schon in der DDR, als ich das Festival gemacht habe, haben wir über junge Leute, wie fühlen sich junge Leute eigentlich? Was wollen die so?
Ja.
Da ging es mir da um die Gefühle und heute auch in meiner kleinen Firma, die ich neben mir habe, bei KJ Impulse, geht es immer darum, manchmal Führungskräften, manchmal Schulen, manchmal habe ich auch Jugendliche schon beraten oder Eltern in Elternkursen, das Thema über Gefühle zu sprechen und zu lernen, nicht alles zuzudecken. Mhm. Und ich glaube, das ist heute in so einer, ich weiß nicht, ob ich das in jedem Land der Welt gleich stark wollen würde, in unserer hochindustrialisierten, sehr weit entwickelten, erfolgreichen Welt, wie in der Schweiz auch, ist es ein bisschen ein Tabuthema, würde ich fast sagen. Mhm. Man weiß, den Jugendlichen geht es schlechter, man sieht die Krankmeldungen wegen psychischer Erkrankungen steigen und irgendwie haben alle so ein bisschen das Gefühl, mich betrifft es nicht, Gott sei Dank. Mhm. Und was bei den anderen ist, weiß ich nicht. Mhm. Und ich sehe es als eine Aufgabe von mir an und mache das auch sehr, sehr gerne, dass ich in Seminaren, in Coachings, aber auch innerhalb von Vorträgen versuche, mit ein bisschen Humor dem Thema Gefühle einen Raum zu geben, weil wir haben sie eh alle. Also ob wir sie jetzt verstecken, macht eher krank, sondern Ängste, Sorgen, Unsicherheiten, auch manchmal nicht so wissen, wie es weitergehen soll, dass da Mut zu geben, darüber zu sprechen und darüber auch eine Lösung zu formulieren mit anderen gemeinsam. Also weg vom Funktionieren, weg vom reinen Funktionieren. Ich glaube, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Vielleicht darf ich das noch sagen, es gibt eine Studie von vor 2 Jahren, da wurden Arbeitnehmende gefragt, sag mal, mit wem würdest du denn sprechen, wenn du Probleme hast in der Arbeit oder so, wenn er nicht weiter weiß. Und da haben fast 70% gesagt, lieber mit einem Roboter.
Oh.
Das heißt, schon das alleine ist so, zeigt so, oh Gott, was, wir müssen irgendwie lernen mit dem, was uns ausmacht, auch mit depressiven, manchmal haben die Menschen depressive Episoden oder haben für was Bestimmtem Angst in einem bestimmten Alter. Und das muss genauso einen Platz haben wie Erfolg und Humor und Liebe, sind die positiven Gefühle, aber Verunsicherungen, Ängste, Sorgen gehören auch zum Leben und die gehören recht selbstverständlich dazu. Ich fördere das ein Stück.
Der Raum schaffen für die, für die Gefühle.
Ja. Und die Botschaft, es ist was Normales, es bringt uns nichts, immer zu allen zu sagen, ja, bei mir ist alles im grünen Bereich, ich funktioniere wie ein kleines Uhrrädchen. Wenn es stimmt, ist gut, wenn nicht, tut es jedem Mensch, das wissen wir auch alle, tut es doch gut, mit irgendjemandem mal zu sprechen, zu sagen, hey, wenn du mich schon so fragst, eigentlich gerade weiß ich nicht so recht, ob ich nach A, B oder C soll. Entscheidungsprozess. Und das müssen wir lernen. Da haben wir aus meiner Sicht haben wir Nachholbedarf dafür auch in der Schweiz. Die Jugendlichen zeigen es uns. Sie werden kränker und kränker und kränker, obwohl sie alle Bedingungen haben und deren psychische Gesundheit ist, um die ist es nicht gut bestellt.
Und wahrscheinlich, haben Sie es so gesagt, die meisten denken, da geht mich nichts an. Oder denken vielleicht auch, ja, mir ist als Jugendlicher auch nicht so gut gegangen. Das gehört quasi dazu, oder? Das wird ja oft auch mit dem so ein bisschen dann gegengehalten. So, ja, quasi dann wieder die verweichlichte Generation oder so. Man soll jetzt da nicht zu fest. Dem deckt man es dann wieder so ein bisschen zu.
Genau. Ja. Vielleicht darf ich ja Ihre erste Frage an mich aufgreifen mit meiner Großmutter, die gesagt hat, hey, ich habe 2 Weltkriege erlebt, aber beneide dich nicht um die Zeit, in der du jetzt lebst. In der Zeit meiner Großmutter, als sie jung war und aufgewachsen ist, gab es ganz viel echte Kontakte, ganz echtes Miteinander. Da wusste man genau, der Metzger von nebenan, weiß ich auch nicht, war beim Tanzvergnügen und hat sich verlobt. Ja. Das wusste man. Da hat man miteinander Sorgen geteilt, man hatte nichts zu essen, man war enger zusammengerückt. Und heute leben wir ganz sicher in einer individualisierteren Welt. Und die muss jetzt wieder neu lernen, sich zu begegnen und sich wirklich zu begegnen. Also wirklich zu sagen, und wenn es 2 Minuten Zeit sind, der Nachbarin einmal zu sagen, hey, du schaust nicht so gut aus, bist du noch, kann ich was machen? Bist du noch nicht über den Berg mit deiner Grippe oder weißt du, müssen ja nicht immer psychische Dinge sein.
Aber die Kontakte wiederherstellen, nicht nur auf LinkedIn den Erfolg posten, sondern das ein bisschen überspitzt formulieren.
Ja. Auch echt, authentisch.
Ja, also was mir einfach, oder was wie offensichtlich ist, so als roter Faden durchs Leben, sind immer Menschen, oder? Ja. Menschen und, jetzt haben Sie es gerade gesagt, was sie bewegt. Jetzt sind ihr seit 2017, lebt ihr in der Schweiz.
Genau.
Im Döstal. Und sind eben, wie erwähnt, Leiterin vom Frauenhaus seit 1,5 bis 2 Jahren am Anfang. Excuse. Wie muss ich mir so Ihre Arbeit vorstellen? Also, oder die Arbeit vom Frauenhaus. Also klar, es ist ein Zufluchtsort für Frauen, die daheim Gewalt erleben. Aber wie sieht die Arbeit aus vom Frauenhaus? Also wie läuft so ein typischer Fall ab?
Das sind wie zwei Fragen. Meine kommt später nochmal, okay. Meine Arbeit ist manchmal ein bisschen als Leitung eben etwas anders.
Genau,
also
ich denke gerade, die Leitung ist natürlich in einer anderen Stufe.
Viele administrative Sachen auch. Aber ich sage mal, was das Frauenhaus macht. Eine Frau, die zu uns kommt, mit oder ohne Kinder, muss schwere Gewalt erlebt haben. Das ist die Eintrittskarte in ein, also das klingt ganz hart, aber wenn nur ein etwas Kleines passiert sein sollte an häuslicher Gewalt, wäre das eher ein Fall für eine Beratungsstelle. Das heißt, nachgewiesene körperliche oder harte psychische Gewalt muss vorgefallen sein und so, es muss eine Straftat sein. Dann haben die Frauen das Recht, in der Schweiz nach dem Opferhilfegesetz Zuflucht und Schutz in einem Frauenhaus zu suchen.
Dann wird es auch gezahlt vom Kanton.
Dann wird es vom Kanton gezahlt, genau. Wir sind ja für den Kanton Zürich, aber auch Thurgau und Schaffhausen zuständig. Und dann zahlt der Kanton, der Wohnkanton der betroffenen Frau, bis zu 35 Tage Aufenthalt bei uns. Mhm. Gesetzgeber in der Schweiz sagt, das ist ein Zeitraum, der mal grundsätzlich allen Opfern schwerer häuslicher Gewalt garantiert wird. Mhm. In den 35 Tagen, vielleicht muss man sich das so vorstellen, die Frauen kommen und sind fast nicht ansprechbar. Ja. Die kommen ja gerade aus einer Vernehmung, aus dem Krankenhaus. Da sind Fotos von Wunden gemacht worden. Da sind Kinder rausgerissen worden, manchmal sogar heimlich, wenn da Schwiegermütter noch oder andere Familienangehörige noch in der Nähe waren. Unter fadenscheinigen manchmal Erklärungen haben die das Zuhause verlassen, damit die zu uns kommen können. Ja. Und die sind wie in einem Schockzustand. Die sind erstmal ganz, ganz, ganz froh, da zu sein, aber sind im Schock. Ich würde sagen, es ist ein Schock. Und nach 2 bis 3 Tagen merke ich immer, fängt es an zu, wie sagt man das denn? Die fangen an, wie wenn Muskeln bei einem Sportler ganz doll angespannt waren. Und wenn man das jetzt mit den Frauen vergleicht, nach 2 bis 3 Tagen, die erschlaffen, die werden wie ohne Energie. Die sind so da und gucken und machen auch nicht so viel und sind eher antriebslos. Und das, finde ich, ist ein sehr typischer Verlauf, sich wieder eigentlich zurück in so eine Opferrolle zu begeben. Ich kann nichts machen, ich sitze jetzt hier im Frauenhaus, ich weiß auch nicht genau, weil sie immer noch, also wir können auch kein Wunder erwarten in 2 Tagen, sie waren Opfer häuslicher Gewalt und sie haben ja nicht gelernt, für sich einzustehen. Mhm. Oder zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze bis hierhin und keinen Millimeter weiter. Mhm, und das bringen wir ihnen bei. Das trainieren und coachen wir, da trainieren und coachen wir sie, dass sie lernen, für sich und ihre Kinder einzustehen. 35 Tage ist dann eine echt kurze Zeit, aber wir geben in der Zeit unser Bestes.
Also wie aus der Passivität rauskommen, also
genau.
Wie sie jetzt beschrieben haben, so in sich haben, oder? Und es ist wahrscheinlich auch eine nachvollziehbare Reaktion, wenn man zuerst in dem Fluchtmoment drin ist, viel Adrenalin und muss funktionieren und dann ist man wieder mal an einem sicheren Ort, wo man wahrscheinlich selten war, in so Fällen. Und dann ist auch eine logische Reaktion, dass der Körper wie mal runterfährt und merkt.
Man geht zusammen, die sind wie ein Häufchen, die sitzen auch so am Tisch, so mit runtergezogenen Schultern und sind ganz freundlich und froh, aber ohne Energie. Mhm. Und diesen Moment versuchen wir, das braucht recht viel Power von unserer Seite, die Frauen nicht zu denken, so, oh, jetzt lasse ich sie mal und die braucht vielleicht Ruhe, sondern sie braucht eher einen Aktivierungsschub, sag ich mal, um so mitzukriegen, so, hey, den ersten Schritt habe ich gemacht, ich bin mal weg von der Person, die Gewalt ausgeübt hat, die mich eingeschränkt, bedroht und geschädigt hat. Da bin ich weg. Schritt 1 ist gemacht. Schritt 2, wie geht's weiter? Haben die Frauen überhaupt ein eigenes? Haben sie Kleidung mitgenommen? Haben sie ein Konto? Haben sie ein eigenes Nahtel? Mhm. Wir haben total viele Frauen, die haben noch nie ein Konto gehabt. Das heißt, wir gehen in die Stadt und eröffnen ein Konto und zeigen, wie das geht. Also ganz einfache Dinge, die für Sie und mich komplett normal sind, müssen wir diesen Frauen beibringen, auch auf der ganz praktischen Ebene.
Also auch eben so gewisse Eigenständigkeit, also Grundlage von einer Eigenständigkeit,
so
dass man
es
überhaupt kann existieren. Ja. Ja, ja. Ich habe jetzt im Jahresbericht nachgeschaut vom letzten Jahr. Dort sind 39 Frauen mit 37 Kindern und Jugendlichen aufgezählt, die im letzten Jahr im Frauenhaus Winterthur gewesen sind. Wie erfahren die Frauen von euch?
Das ist fast ein Mysterium, weil wir machen ganz wenig Werbung. Und das Frauenhaus ist ja auch ein geheimer Ort. Das heißt, wir könnten nur für unsere Website oder für den Begriff Frauenhaus Werbung machen. Ich denke, es ist auf der einen Seite so, dass die Polizei der unterschiedlichen Kantone an uns verweist. Mhm. Das heißt, die Polizei und die Fachstellen häusliche Gewalt, die es dort gibt, wissen um uns und empfehlen Frauen, wenn sie zum Beispiel in eine Wohnung gerufen werden, weil die Nachbarn sagen, da passiert was Schlimmes, dann empfehlen sie ein Frauenhaus. Dazu kommt, also wenn schlimme Gewalt passiert ist, dazu kommt, wir sind ja ein Teil des Opferhilfesystems Zürich, den Beratungsstellen und spezialisierten Stellen und anderen Frauenhäusern. Und wir machen untereinander im Kanton auch Werbung. Wir wissen auch voneinander, wer hat gerade wie viele freie Plätze, wenn es überhaupt gibt. Es gibt es jetzt schon lange nicht mehr, aber wenn es freie Plätze gibt, wissen wir das. Oder wir wissen auch, welche Beratungsstelle ist spezialisiert, wofür, wen können wir noch hinzuziehen. Ja.
Also jetzt gerade angesprochen, eben die Überlastung oder die Auslastung, muss man sagen, von den Frauenhäusern, das ist immer noch so. Das
war im letzten Jahr, gab es nochmal wie so einen kleinen Einbruch. Ja. In diesem Jahr gibt es im Kanton eigentlich seit Monaten keinen einzigen Platz mehr im Frauenhaus. Okay. Wir triagieren in aller Regel in andere Kantone und das ist jetzt wie so eine Art eigentlich Teufelskreislauf, weil auch die anderen Kantone haben keine Plätze und so ergattern wir alle, also wenn jemand anruft von uns, versuchen wir irgendwo für eine betroffene Frau einen Platz zu ergattern. Das heißt aber, wir haben auch sehr viele Frauen aus anderen Kantonen bei uns und also jetzt zum Beispiel sehr viel St. Gallen oder auch Luzern und so. Und andere Kantone haben genau das Gleiche. Mhm. Und jetzt ist der Ball, glaube ich, bei der Politik zu sagen, aha, mach doch mal eine Erhebung, das passiert gerade, wie viele Plätze braucht denn die Schweiz? Also wie viele Schutzplätze für Frauen und Kinder, um die Istanbul-Konvention gut umsetzen zu können. Ja. Und das ist, glaube ich, auch für Politik, ehrlich gesagt, nicht so leicht zu bestimmen, weil niemand, wie will man das denn machen? Wie will man hochrechnen, wie viel Gewalt eine Gesellschaft produziert? Also das ist immer so.
Und ich denke, die ganze Diskussion auch die sichtbare, oder? Also es gibt ja dann auch noch die versteckte. Und vielleicht noch kurz als Kontext, die Istanbul-Konvention, die ist, wir sind 2018 unterzeichnet worden, wo eben der Schutz von der Frau, also Schutz von der Frau vor Gewalt soll stärken. Und die Schweiz hat das auch unterzeichnet.
Ja.
Und das gibt entsprechend auch, ist mir gefordert, da Verbesserungen zu machen, ja, in der Schweiz.
Ja. Die Schweiz ist gerade wirklich aufgefordert, Verbesserungen im Schutz häuslicher Gewalt oder Verbesserung der Situation der Opfer vorzunehmen. Und deswegen bin ich auch ganz froh und glücklich, dass ich in so einem Strategieprozess im Kanton Zürich, die Regierungsrätin ins Leben gerufen hat, mitmachen zu dürfen, um zu gucken, was braucht es denn noch? Also sind wir gut genug aufgestellt, dass Opfer häuslicher Gewalt überhaupt von uns erfahren? Sie haben das Stichwort gegeben, versteckte Gewalt. Sehen wir nur die Spitze des Eisbergs oder sehen wir alles? Das wissen wir ja, die in der Arbeit mit den Betroffenen selbst stecken, das wissen wir gar nicht. Das heißt, es braucht, glaube ich, beim Thema häusliche Gewalt auch eine, so wie bei allen meinen Themen, die mich umtreiben, glaube ich, mehr Öffentlichkeit, mehr Normalität, darüber zu sprechen. Mhm. Mehr Mut, als Nachbarin oder Nachbar auch zu sagen, hey, da habe ich was gehört oder gesehen, das finde ich nicht in Ordnung, weil umso mehr kommt häusliche Gewalt auch raus aus diesem, boah, das war in der Familie und darüber spricht man nicht. Und wird sichtbarer und wenn es sichtbarer ist, können wir den Opfern helfen, aber eben auch Stellen mit den Tätern arbeiten. Mhm. Ich denke, auch ein Mann, der häusliche Gewalt ausgeübt hat, hat seine Geschichte und das ist eine Straftat und die muss bestraft werden. Gleichzeitig gibt es aber auch vielleicht etwas, was er lernen möchte oder das gut wäre für ihn zu lernen.
Was diesbezüglich auch noch spannend ist, ist ja, dass ja, ich glaube, 2/3 von Straftaten häuslicher Gewalt vom Opfer wieder zurückgezogen werden, weil wir jetzt gerade Bestrafung angesprochen haben.
Ja.
Das ist ja oft auch so ganz schwierig in diesem ganzen Thema. Oder? Man hat eine Verbindung zum Täter, sehr emotionale. Und ich habe das jetzt auch gesehen in der Statistik im Jahresbericht. Das 13% im letzten Jahr von den Frauen, die im Frauenhaus Winterthur waren, wieder zurück sind zum Partner. Also es ist auch der Teufelkreis zu brechen. Oder? Sie haben es am Anfang angesprochen, man versucht die Eigenständigkeit zu fördern, aber schlussendlich können die Opfer logisch wie selber entscheiden, wie, was sie nachher machen wollen, nachdem sie bei ihnen waren. Mhm.
Das ist wirklich eine, Sie haben das extrem gut beschrieben, finde ich, in der Frage, wie die Frauen oder vor welcher Entscheidung die Frauen stehen. Die haben eine Liebesbeziehung zu einem Mann. Mhm. Entweder sind sie verheiratet oder sie sind im Leben zusammen und haben vielleicht sogar Kinder und haben den Mann, der Täter geworden ist, ja anders kennengelernt. Mhm. Die waren mal verliebt und die haben sich oder lieben sich zwischendurch immer noch. Und dann auf einmal passiert eine Gewalttat. In aller Regel, die Frauen, die zu uns kommen, ist die Gewalt mehrere Jahre ganz manifest gewesen. Mhm. Und trotzdem schwingt es, man könnte es als eine Art Abhängigkeit bezeichnen, schwingt immer die Hoffnung mit, der macht das nicht nochmal. Der liebt mich doch. Und wenn ich jetzt da bleibe und ihm verzeihe, dann wird alles wieder gut bei uns in der Familie, so wie bei den anderen Familien auch. Mhm. Also da kommt so eine Sehnsucht raus, ich möchte so normal sein wie alle anderen auch und einfach ja in einer Liebesbeziehung sein, Mama, Papa, und alles soll möglichst friedlich sein. Mhm. Und das, diese Hoffnung, die macht es so schwer, irgendwann den Entscheid zu treffen, zu sagen, jetzt ist es schon seit, sage ich mal, 4 oder 7 oder über 10 Jahren. Es hat nicht aufgehört und ich glaube, mein nächster Schritt ist eine Anzeige oder mein nächster Schritt ist eine Trennung und ein Eheschutzverfahren einzureichen. Und den Schritt zu gehen, der braucht ja schon Eigenständigkeit.
Absolut.
Und wenn ich die nicht gelernt habe, weil ich immer denke, na, vielleicht weiß ich jetzt auch nicht, was ich dann alleine machen soll, bin vielleicht auch finanziell abhängig oder auch emotional reicht ja, und dann kommt wieder, vielleicht ist er jetzt, hat er sich doch geändert, und dann gehen eben die relativ hohen Prozentzahl der Frauen wirklich zurück zum Täter.
Also vielleicht zum ganzen, über die Hälfte von der Frauen geht noch in eine eigene Wohnung oder andere Institutionen, ist auch noch etwa bei 30%.
Genau.
Also es gibt schon die Mehrheit, sage ich mal, geht nicht zurück zum Partner, aber doch eben immer noch einen höheren Teil. Ich habe jetzt gerade noch so, was Sie gesagt haben, mit eben, bei den anderen ist alles so super und perfekt. Das ist ja auch noch interessant von unseren Lebensformen und eben so ein bisschen auch, dass man halt das nicht so teilt, dass man das Bild hat, oder, von der harmonischen Familie. Und gerade auch in der Schweiz, sage ich mal, Sie haben es angesprochen, von wegen, man sollte sich auch mehr melden, wo man eher zurückhaltend ist in der Schweiz, mit, man mischt sich nicht in die Angelegenheit der anderen. Das sind ja so ein bisschen kulturelle Bereiche. Also ich frage mich jetzt, Sie, wo ja DDR und nachher eine Bundesrepublik gelebt haben, ob das so eine Schweizer Eigenheit auch ist, in gewissen Bereichen, oder ist das gesamtgesellschaftlich? Eine grosse Frage, aber das sind nicht so meine Gedanken, die ich gerade hatte, als Sie das gesagt haben.
Also es ist, das kann man, glaube ich, nicht mit so einfach beantworten. Die Frage ist wirklich eine schwierige. Ich denke, einerseits ist es Kultur. Die Schweiz ist ein ganz besonderes Land, finde ich. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich hier leben darf. Mit all den vielen, vielen, vielen guten Seiten, die wir hier haben. Mit der Verbundenheit und mit einem großen Wohlwollen, finde ich. Andererseits ist Schweiz auch wie, sage ich mal, die Bundesrepublik. Da gibt es eine Ähnlichkeit. Und zwar eine Ähnlichkeit darin, nicht so sehr über Probleme, Schwierigkeiten, unliebsame Gefühle öffentlich zu sprechen. Und wenn ich selber da nicht öffentlich drüber spreche, da spreche ich auch niemand anderen an. Also wenn ich jetzt was erlebe oder sehe in der Nachbarswohnung oder so. Und ich glaube, das ist wie ein Widerspruch. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir sind über Social Media mit Gott weiß wem vernetzt. Wir kennen die ja manchmal gar nicht. Und wir haben so einen Drang, nach außen zu gehen und uns zu zeigen. Die Jüngeren vielleicht noch mehr als die Älteren. Und gleichzeitig müssen wir aber lernen, auch in unserem Nahfeld so authentisch wie möglich und so hilfsbereit wie möglich zu sein. Mhm. Und wenn ich das mal übertrage von häuslicher Gewalt oder Sucht oder welche Themen es geben kann, zum Beispiel auf gehbehinderte ältere Menschen. Wenn ich jetzt jemand Gehbehindertes sehe und eine Nachbarin und die hat einen schweren Korb am Arm. Dann gehe ich ja ganz selbstverständlich hin und würde sagen, ach, darf ich Ihnen den Korb eben gerade nach oben tragen? Mhm. So, das ist ganz normal. Das heißt, körperliche Einschränkung, da haben wir schon gelernt, darüber zu sprechen. Psyche oder sowas wie Gewalt oder oh, ist da alles in Ordnung bei denen zu Hause? Nicht. Und ich würde eher ermuntern und setze mich, glaube ich, mein ganzes Leben auch schon dafür ein, dass wir lernen, mutig auch mal eine Frage zu stellen, immer wissend, dass vielleicht das, was wir tun, einem anderen Menschen, einem Kind, einem Erwachsenen hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Mhm. Also eher nicht im Sinne eines Einmischens, das würden Sie nicht wollen, das würde ich auch nicht wollen, sondern eher im Sinne von, wenn ich was bemerke und sehe oder höre und denke, das könnte jetzt irgendwie doof kommen oder da könnte jemand in Gefahr sein, dann zu wissen, es geht um Hilfsbereitschaft.
Ja, also wie auch das Signal aussenden.
Ja.
Ich bin da, wenn es mich braucht.
Genau.
Ja, ja.
Und ich glaube, das könnte man auch meinen Sie, das könnte, ich stelle mal auch eine Frage, könnte man das kulturell mit der Schweiz verbinden, also übereinbringen? Das Thema Hilfsbereitschaft eher oder Signal aussenden?
Ja, das Ding ist ja in der Schweiz, dass wir alles immer wir sind immer sehr höflich in all unseren Fragen.
Ich weiß.
Also der Klassiker ist ja, ich kriege ein Brötchen und irgendwie könnte ich ein bisschen gut eventuell ein Brötchen haben.
Oh, wie schön, ich liebe es.
Beim Bäcker. Und ja, ich glaube, dort ist schon der Ton, der Musik macht in der Schweiz, glaube ich, vielen.
Ja.
Oder? Aber ich denke, wenn man so im Sinn von, also es gibt ja die klassische Frage, wo ja mehr im Alltag und Floskeln ist, wie geht's? Dort wird ja, das wird ja so abgehandelt. Mhm. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn man so Fragen auch könnte ehrlich beantworten, also wenn es wie irgendwie so eine gesellschaftliche Einigung gibt, dass man auch nicht überrascht ist, wenn es eine ehrliche Antwort gibt. Oder?
Genau.
Ja.
Und ich glaube eigentlich, das wäre gut, also ich schließe mich Ihnen an, ich glaube, das wäre eigentlich gut vereinbar, auch mit der Kultur und der Höflichkeit, die ich, muss ich nochmal sagen, so liebe. Aber ganz so höflich könnte ich auch sagen, hey, wenn Sie irgendwie mal jemand brauchen zum Reden 5 Minuten, muss ich noch nicht mal beim Du sein. Mhm. Ich bin wirklich gerne da. Und wenn ich das ehrlich gemeint sage, dann glaube ich, ist es ein Angebot, das kann man annehmen oder ablehnen, aber es ist wie ein Signal ausgesendet, na, wenn es klemmt,
ja.
Kann man, ja,
ja
darf
ja.
man mich ansprechen.
Ja, ja. In der Vorbereitung zu dem Gespräch habe ich mich noch gefragt, wie sehr ist das Frauenhaus eigentlich einfach eine klassische Auszeit und wie fest eine Problemlösung? Also Sie haben es angesprochen am Anfang, man versucht sie zu unterstützen, aber wie fest, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz, beeinflusst man die Person? Also man wollte ja natürlich, man hat wahrscheinlich das Interesse, die Person aus der Gewalt rauszuholen, logischerweise, weil man will ja nicht, dass jemand leidet. Gleichzeitig muss man ja die Entscheidungen auch respektieren von einer Person. Und solche die Gratwanderung, was ist da so die Haltung, die man hat?
Ich würde fast sagen, da präge ich natürlich das Team als Leitung auch ganz stark. Wir haben ein sehr gutes, interprofessionell aufgestelltes Team und ich habe eine knallharte Haltung, das darf ich an der Stelle sagen. Und die ist geprägt durch meine Ausbildung in Motivational Interviewing nach Miller und Rollnick. Jede, aber auch jede Entscheidung eines Menschen ist zu respektieren. Das sind erwachsene Menschen und ich kann Vorschläge machen, ich kann Angebote machen, ich kann Konsequenzen aufzeigen, was möglicherweise passieren könnte, wenn Schritt A statt Schritt B gegangen wird. Aber wir haben alle kein Recht, die Frauen zu beeinflussen im Sinne von Beeinflussung. Mhm. Wir bieten Unterstützung an und Frauen entscheiden, ob sie die annehmen oder nicht. Und es gibt genügend Frauen, es gibt genügend Frauen, die ganz kurz bei uns sind.
Ah, okay.
Also ich kann mich an eine Frau erinnern, die mit einem Säugling bei uns gewesen ist und die war 4 Stunden da.
Oh.
Die hat den Schritt geschafft und ist noch aus dem Fenster geklettert und hat das kleine Baby mitgenommen und sagt, ich muss in Sicherheit. Und kaum war die in Sicherheit, ist der Entscheidungsprozess sofort, oh nein, und was wird mit ihm? Und er kriegt Ärger und das will ich nicht. Und die so, und hat dann viel geweint und wir haben viel Tee getrunken in der Zeit. Und sie ist nach 4 Stunden gegangen zurück. Wir können, was wir anbieten können, was mir klar, also wenn ich sage, ich bin so knallhart, das meine ich wirklich, weil Menschen sind, Menschen leben ihr Leben. Und ob mein Lebensentwurf für alle passt, na, glaube ich auch nicht. Und deswegen denke ich auch, Menschen verantworten ihr Leben und haben ein eigenes Bild, wie sie gern leben wollen. Und wie gesagt, ich kann unterstützen, aber ich kann es nicht bestimmen. Was mir ganz wichtig ist, dass wir immer Beziehungsangebote machen und zwar ganz authentische. Also auch der Frau, die nach 4 Stunden gegangen ist, das haben wir gerade eine, die ist zum Beispiel wieder zurückgekommen, die war ein paar Tage bei uns, ist weggegangen, wieder zum Gefährder, zum Täter zurück und ist nach, jetzt weiß ich nicht mehr, 3 oder 4 Tagen zurückgekommen. Mhm. Was wir machen, ist immer ein Beziehungsangebot. Also immer, hey, wenn irgendwas in deinem Plan nicht aufgeht, wenn irgendwas anders kommt, als du denkst, zu derjenigen Frau, bitte komm zurück. Du weißt, wie ich heiße, wir schreiben auch Abschiedskarten, nochmal mit unseren Namen drauf, dass wirklich so eine Art Anker gesetzt ist und eine Frau, die Scheu verliert und nicht denkt, oh Gott, mhm, jetzt kann ich da nicht schon wieder vor dem Frauenhaus Winterthur.
Quasi einmal Chance gehabt und dann...
Jetzt muss, da muss es klappen, genau.
Ja, 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 okay, ja, das, dass man ja, wie noch so etwas mitgibt. So, oder über das Angebot weiterhin offen steht. Ja, ja.
Sicherheit letztendlich, gell?
Ja, ja. Mhm. Ich habe noch gelesen, dass ihr ja eben auch verschiedene Angebote macht, einerseits auch bei den Kindern oder Jugendlichen, die mitkommen. Mhm. Für die ist das natürlich auch, kann das traumatische Auswirkungen haben. Und dort habe ich gelesen, dass ihr Resilienzförderung betreibt. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, das in den letzten Jahren aufgekommen ist. Resilienz, so Widerstandsfähigkeit, kann man es vielleicht genau am besten umschreiben. Was machen die da konkret?
Mhm. Wir haben Angebote für Kinder und Angebote für Frauen, die Resilienz bzw. Widerstandsfähigkeit fördern. Für Kinder, wir gehen auf Bauernhöfe mit Kindern, die dürfen dann Tiere striegeln und füttern und lernen, überhaupt mal wieder Kontakt aufzunehmen, weil gerade kleinere Kinder, also Jugendlichen, ist nochmal ein bisschen anders, aber bei kleineren Kindern, die haben komplett Emotionen verlernt. Die gucken, die haben nur noch geguckt, was passiert zwischen Mama und Papa. Mhm. Eigene kindliche Bedürfnisse fast nicht mehr vorhanden. Mhm. Also das machen wir, dann haben wir eine Umgebung geschaffen, die resilienzförderlich ist, also Klettertürme, all das, wo Kinder wieder etwas ausprobieren dürfen. Vielleicht darf ich zu den Kindern sagen, ganz am Anfang ist es unser größtes Highlight, wenn wir es schaffen, Mutter und Kind zu trennen. Und zwar Mutter im einem Zimmer und Kind 3 Meter weit im anderen Zimmer.
Okay, wieso machen die das?
Weil wir unbedingt Kinder brauchen, ja, Kinder müssen ja klettern, üben, mhm, schreien, mit anderen Kindern spielen.
Da gibt es eine Anekdote aus Ihrem Leben vom Todeshügel mit der Rollschuhe.
Ja,
habe ich gelesen.
Ja, ich bin... Ich, die Rollschuhprinzessin, genau. Ich musste diesen Todeshügel, der in Wirklichkeit, glaube ich, ein kleines Hügelchen gewesen ist, aber für uns Kinder war es der Todeshügel, da runter rauschen, um zu wissen, wer ich bin, auszuprobieren. Das machen alle Kinder. Kinder, die Angst haben, weil sie Gewalt zu Hause erlebt haben und jetzt in Sicherheit sind, die wollen, die sind auch mit 8 oder 9 oder 10, halten die Mama fest. Mhm. Weil die denken, also wenn ich sie jetzt loslasse, dann ist sie wie weg. Dann passiert etwas. Und für die Kinder ist es so wichtig, dass sie wieder lernen, worauf habe ich denn gerade Lust, die sich auch mal streiten mit anderen Kindern, die eine Aufgabe haben und was ausprobieren, die wieder in die Schule gehen. Zum Teil ist ja das auch abhanden gekommen. Also betreutes Reiten, da können Kinder dann auch Pferden sein, einfach tiergestützte therapeutische Angebote, mhm, damit Kinder widerstandsfähiger werden, weil die haben... sind schwer traumatisiert und das werden die auch sein, wenn die erwachsen sind. Und für die Frauen freue ich mich riesig, dass wir 2 sehr tolle Therapeutinnen gewonnen haben. Eine ist eine Körpertherapeutin, Yogalehrerin und die andere macht etwas, das heißt Somatic Experience. Und beide Angebote zielen darauf ab, dass Frauen mal wieder merken, also ein Gruppenangebot ist das, bei sich zu sein, Atmung, wie stehe ich, körperliche Übungen zu machen, wie geht es mir überhaupt, als habe ich gerade Angst, bin ich gerade aufgeregt, merke ich überhaupt, was mit mir ist oder funktioniere ich? Und diese Angebote werden, da fehlt keine einzige Frau, die ist einmal in der Woche, machen wir das. Und das ist wie mittlerweile, das haben wir erst vielleicht ungefähr jetzt ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr eingeführt oder etwas mehr, 7 Monate. Die Frauen saugen das auf, dass neben all dem, was wir machen, reden und juristische Dinge, Wohnung suchen und was es alles so Ärzte suchen, was es so zu machen gibt an handfesten Dingen, freuen sich die Frauen darauf Montagnachmittag. Wissen Sie, gibt es ein Körperangebot für Sie, was der Psyche gut tut?
Mhm. Ich bin also ein Besinnung auf sich selber oder das genau. Bewusstsein von einem selber. Dann so.
Genau. Und dann kriegen Sie sich halt auch untereinander mit, deswegen das Gruppenangebot. Sie sehen, dann kommen Frauen aus so vielen Ländern dieser Erde, etwa 70% ungefähr hatten Migrationshintergrund, 30 sind gebürtige, schon in mehreren Generationen sozusagen Schweizerinnen. Und die merken dann, hey, wie macht denn das die andere? Und das ist ja gut, die weint auch. Die weint auch, weil es auf einmal so einen Einbruch gibt und man möchte am liebsten alles hinschmeißen, weil man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und die andere schöpft auch Hoffnung. Und wie hat die das denn gemacht? Also da gibt es auch nochmal so einen Verstärkungseffekt.
Mhm, weil die also Frauen eine Spiegelung.
Miteinander.
Ja, und es gibt noch zwei Aspekte. Ich wollte noch kurz etwas fragen. Neubüterin, so eine stationäre Anschlusslösung an, das ist ja auch ein grosses Thema, die Nachbetreuung, oder? Wenn ja die Frauen aus dem Frauenhaus ausziehen, dann bietet ihr Nachbetreuung an. Ich glaube, sechs Stunden, oder, ja, wo gezahlt werden, auch wieder vom Kanton. Und neu ist aber die stationäre Anschlusslösung. Was ist das genau?
Die stationäre Anschlusslösung sind nur für 2 Frauen derzeit, wir wollen es sehr, sehr gerne ausbauen, ist eine Wohnung mit 2 Zimmern und einem Wohnzimmer und einem Badezimmer und einem Balkon, in der Frauen als Zwischenstufe zwischen Frauenhaus und eigener Wohnung leben können. Mhm. Das sind Frauen, die einen höheren Betreuungsbedarf haben als die 35 Tage, die wir ihnen im Frauenhaus geben können. Und wenn man sich die Situation am Wohnungsmarkt anschaut, Frauen, die vielleicht noch gar nicht kein Einkommen haben, noch nicht bei der Sozialhilfe gemeldet, bis jetzt immer abhängig auch vom Mann gewesen sind, die müssen alles neu aufgleisen und da fragen, stehen die Vermieter und Vermieterinnen nicht Schlange, um zu sagen, ihr geben wir eine Wohnung. Das heißt, es hat so beide Aspekte. Wir betreuen intensiver, eine Frau lernt, auch wir suchen die Frau auch in der Wohnung, wir wollen uns anschauen, wie regelt die denn, schafft die das alleine mit Kindern in der Regel, Haushalt, Kita-Besuche, wie sieht es in der Wohnung aus, ist im Haus alles in Ordnung, in der Überbauung. So ein Training, so eine Art Training fürs echte Leben.
Ja, und das wird aber vom Verein Frauenhaus finanziert oder wird das dann vom Kanton auch unterstützt?
Wir freuen uns riesig, dass es seit Januar diesen Jahres wird es auch vom Kanton unterstützt.
Ja.
Die Miete ist bezahlt und die Betreuungsstunden kommen dann vom jeweiligen Kostenträger der Frau vom ehemaligen Wohnort.
Ja, also Gemeinde.
In der Regel von deren Gemeinden, genau. Und das Gute ist, es ist auch ein Ort, der nicht bekannt ist. Also es ist eine geheime Adresse. Das Sicherheitskonzept in dieser Nachsorgewohnung ist aber nicht mehr so hoch wie im Frauenhaus.
Ja.
Also im Frauenhaus gibt es, Sie glauben nicht, wie viele Regeln es gibt, damit wir diesen Standort geheim halten können. Und auch wirklich Schutz für die Frauen. Also zum Beispiel haben wir Panzerglas an den Fenstern, das heißt.
Gibt es dann auch Männer, die schon dort gestanden sind? Und
ja.
Okay.
Das gibt es. Männer, die das rausfinden. Wir hatten Drohnenbesuche schon von fliegenden Drohnen. Wir haben Männer, die andere Männer beauftragen, der Frau hinterherzugehen. Es gibt kulturelle Szene-Treffpunkte im Kanton, wo sich bestimmte Migrationsgruppen oder Menschen aus anderen Ländern aufhalten und die geben sich, das funktioniert wie ein Clan, die geben sich Aufträge und sagen, wenn du die siehst, einfach hinterherlaufen.
Mhm. Okay.
Und es geht ja, meine Aufgabe ist es eben auch, nicht nur die Frauen mit dem Team zusammen den Frauen einen Schutzraum zu geben, sondern allen, die sich im Frauenhaus aufhalten, zu schützen, also auch die Mitarbeiterinnen.
Klar. Sie haben es jetzt schon zweimal angetönt, Migrationshintergrund. Das Zitat, das ich von immer wieder gelesen habe, war, häusliche Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Aber so rein, meine Überlegung war immer, okay, Leute, die ärmer sind, sind tendenziell wahrscheinlich schon mit Migrationshintergrund, haben kleinere Wohnungen, vielleicht auch noch ein bisschen patriarchalere Kultur. Also das darf man ja schon nicht ganz negieren, oder dass das auch ein kulturelles Problem ist.
Das ist es, auf jeden Fall, darf man auf keinen Fall negieren. 70% der Frauen, die wir betreuen im Durchschnitt, ich glaube, es ist sogar ein Schweizer Durchschnitt, hat tatsächlich die Merkmale, die Sie gerade gesagt haben, kommen aus Großfamilien, andere Kulturen, andere patriarchale Strukturen, zum Teil auch aus ehemals geflüchteten Settings, also Afghanistan, Syrien zum Beispiel. Es sind nicht immer, aber häufig arm, beziehungsweise nicht so ein gutes Einkommen wie die Menschen im durchschnittlichen Einkommen eben. Und oft auch von der Bildungsgeschichte her nicht ganz im Durchschnitt, sondern etwas niedriger. Das heißt, die weltweiten, auch von der WHO genannten Risikofaktoren überhaupt für Gewalt, für Sucht, für schlechte Gesundheit, trifft auf 70% der Frauen auch zu.
Okay.
Wenig Geld, wenig Bildung, andere Kultur, auch nicht so gut eingebunden, kein gutes Netzwerk aus dem eigenen Kultur. Die Abhängigkeit
auch, oder? Wo dann das auch entsteht, oder?
Genau. Aber gleichzeitig, 30% heißt auch fast jede dritte Frau, kommt aus der Schweiz zum Teil. Ich habe sehr reiche Frauen schon erlebt, die bei uns gewesen sind.
Das erstaunt dann schon sehr, wenn man das hört.
Oder, ganz gebildet, mega gebildet, super, also mega, mega tolle Berufe. Und auch die Frauen haben durch alle möglichen lebensgeschichtlichen Ereignisse, sind die zur Gewalt, also kam es zu Gewalt in der Beziehung, zu häuslicher Gewalt und zu dem Umstand, sich nicht wehren zu können. Und ich glaube, sich nicht wehren zu können, ist ein ganz großes Ohnmachtsgefühl. Und wenn das einmal da ist, bildet das auch so eine Art Teufelskreislauf.
Ja.
Das hat man einmal mitgemacht und ab dann denkt man, oh nein, dann schämt man sich dafür, dann will man es auf gar keinen Fall jemandem erzählen. Stell dir vor, mein Mann hat mich geschubst und ich bin hingeflogen und hatte ein blaues Knie. Damit geht niemand hausieren, eben in einer Gesellschaft, die möglichst auf die Frage, wie geht's dir, hören möchte oder wir das so gewohnt sind zu sagen. Und deswegen kommt es eben auch bei den Frauen, ganz junge, mittelalte, auch ganz alte, habe ich auch schon.
Also, das ist auch ein Teil von der Verdrängung. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn mir das jetzt wird passieren, dann wollte ich das vielleicht wie nicht wahrhaben.
Klar.
Und eben die Hoffnung, die Sie am Anfang angesprochen haben, das ist jetzt das letzte Mal gewesen. Die schwingt auch noch so ein bisschen mit wahrscheinlich.
Das ist genau, wie Sie sagen, es ist beides. Einmal ich verdränge es, dann war es nicht da, dann habe ich es nicht erlebt und dann habe ich auch keine Schuld. Also dass ich hätte doch was machen müssen und habe es nicht. Und das andere ist, man spricht nicht drüber. Das andere ist, man ist eigentlich fast das Gleiche, man spricht eigentlich nicht drüber.
So ein bisschen Winter, zum Winter durchkommen, ist ja auch so ein bisschen das Phänomen, aber da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Dass, wenn man den Sicherheitsbericht von der Stadtpolizei anschaut, dass es sehr viel häusliche Gewalt gibt, also mehr als in zum Beispiel der Stadt Zürich. Der Faktor ist etwa 3-mal höher, so in dem aktuellsten Bericht. Gibt es das Phänomen oder haben die das Gefühl, dass irgendwie Winterthur ein Spezialfall ist? Also klar, es ist nur schwierig, weil Sie sind jetzt im Frauenhaus Winterthur und sind mit Winterthur beschäftigt. Oder gibt es irgendeine Eigenheit von Winterthur, dass hat mich noch so beschäftigt.
Eigentlich, also wenn man so mittendrin in so einem eigenen Schutzangebot steckt und wir haben, wie gesagt, aus Winterthur Frauen, aber auch aus Zürich und sehr vielen anderen Kantonen, kann ich, was Ausmaß, Stärke der häuslichen Gewalt angeht oder mangelnde Ressourcen, die Frauen auch mitbringen, kann ich eigentlich keinen großen Unterschied machen. Ich finde, das ist durch die, was Spannend. Ich sehe, durch die Bank so. Ja. Ich finde es noch interessant, warum das so ist und wie wir auch auf einer Gesellschaft oder auf einer politischen Ebene darauf reagieren, warum Winterthur so viel häusliche Gewalt.
Es gibt ja auch die Argumentationslinie, dass es vielleicht auch mehr gemeldet wird, dass es mehr sichtbarer ist und dann ist es natürlich negativ auf den ersten Blick, aber vielleicht ist es auch etwas Positives. Das ist jetzt mal die optimistische Variante.
Ja.
Ja, aber so grundsätzlich vielleicht noch zu häuslicher Gewalt. Wir haben es auch jetzt immer wieder so ein bisschen angetönt. Schlussendlich geht es ja auch immer darum, dass die Leute ja Probleme haben. Also einerseits natürlich vor allem in erster Linie das Opfer, wo dem ausgesetzt ist, aber auch der Täter, wo ohne den jetzt zum Opfer selber zu machen, aber so das gesellschaftliche Phänomen häusliche Gewalt, das ist ja, ja, ich weiß nicht, wenn man das so ein bisschen auseinandernehmen kann, woher kommt das?
Ich denke, es kommt in allererster Linie, wenn ich das mal so frech oder mutig sagen darf, kommt es aus einem falsch verstandenen Machtbegriff. Menschen, wir sind soziale Wesen, wir haben eigentlich keine Macht. Niemand hat über irgendwen Macht. Und gleichzeitig wird aber, gibt es manchmal Sozialisationsmerkmale, patriarchale Strukturen, Sie haben es schon angesprochen, da gibt es doch ein Machtgefälle. Mhm. Und wenn Macht zu, also ganz im Alltag, wenn ich einfach sagen kann, ich will es jetzt nicht an einem Beispiel, dass es nicht von mir rauskommt, aber wenn die schon beim Einkauf, wer darf wohin gehen, wer hat ein eigenes Konto, wer nicht, wessen Nahtel kontrolliere ich, wenn das im Alltag schon Macht, eine Disbalance in der Macht eine Rolle spielt, dann ist der Schritt zur häuslichen Gewalt ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß.
Okay.
Und ich finde, wir sollten darunter anfangen sollten früher hinschauen, kann jemand alleine rausgehen, kann eine Frau aus einem anderen Kulturkreis, darf die auch in den Verein gehen und macht dann, weiß ich jetzt auch nicht, welchen Tanzkurs mit. Mhm. Also schaffen wir wirklich Dialogräume und Vernetzungsräume zwischen all den Menschen, die in einer Gemeinde oder in der Stadt Winterthur leben, oder sind alle separiert und ich sage, oh, jetzt weiß ich auch nicht, was die daneben anmachen. Die kommen aus einem anderen Land oder die sind verheiratet, die haben 3 Kinder und ich nicht. Und dann weiß ich auch gar nicht, was dort an Machtunterschieden oder Machtausübung gibt. Also ich denke, es geht um Macht und es geht um auf opferseitig darum, gelernt zu haben, zu funktionieren. Und der Sozialisation von Frauen, wenn man jetzt mal die ganz grobe Linie sieht, bei allen Gender-Debatten, die es heute gibt, auch ich habe eher gelernt, fürsorglich, verständnisvoll, mich kümmernd zu sein. Und mein Bruder, der ist Tischler geworden, der hat vielleicht sich eher mit den anderen Jungs gerauft und der hat mal mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat gesagt, Leute, so machen wir das jetzt. Und das sind ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen beiden Geschwistern, aber wir sind wohl unterschiedlich. Und ich glaube, wenn der Unterschied bewusst ist und gefördert wird durch Eltern, dass man trotzdem niemandem etwas zuleide tut und dass auch ich das Recht habe, in die Welt hinauszugehen und eben nicht nur die Jungs, dann ist es gut. Wird darüber nicht gesprochen, sondern es ist traditionell so verstanden, dass die Schwiegermutter, die sagt auch der Schwiegertochter, wo es lang geht, und die darf nicht ohne Begleitung rausgehen, ist der Grundstein gelegt, auch für Stalking, mindestens Stalking oder auch häusliche Gewalt.
Und eben so eine Degradierung vom Opfer, die dann auch es einfacher macht, die Tat, also eben, ob es jetzt Stalking ist oder häusliche Gewalt,
genau.
Weil sie dann quasi ja, irgendwie, ja, nur ein halber Mensch ist oder irgendwie,
Irgendwie weniger wert. Also das ist die eine Schiene und die andere, man hat es jetzt gerade in dem Gerichtsprozess gelesen, um den Femizid, der passiert ist. Das andere ist auch Eifersucht, gell? Das ist da liebt man sich und die Frau sagt, jetzt will ich, du hast mir oft genug was angetan, ich gehe jetzt weg, wir trennen uns, habe vielleicht einen anderen Partner gefunden oder mich gerade frisch verliebt. Und dann ist in einem falsch verstandenen Machtanspruch des Mannes, er sagt, das erlaube ich nicht, das darf die nicht. Die gehört mir. Also, ja, und dann ist es bis hin zu Femiziden, kommt es in der Schweiz oder schwerer häuslicher Gewalt, in der die Frau dann glücklicherweise überleben darf. Aber das ist im Prinzip auch etwas, die gehört mir.
Ja.
Die darf nicht woanders hingehen.
Ja.
Ja. Schon gar nicht mit jemand anderem.
Ja. Wir haben ja kurz die Istanbul-Konvention angesprochen. Wie ist denn jetzt im Kanton Zürich? Wird jetzt die erfüllt? Oder ist da noch...
Ich bin ganz stolz im Kanton Zürich in der häuslichen Gewalt zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich so höre. Auch von anderen Kantonen sind wir in Zürich mega weit vorn. Und eben die kantonale Opferhilfe in Zürich hat diese Strategiegruppe einberufen. Das heißt, die entscheiden da nicht einfach im stillen Kämmerlein in der kantonalen Verwaltung, sondern wir Fachexpertinnen sind alle eingeladen und sind am runden Tisch mit dabei. Und wir gestalten die Angebote im Kanton Zürich Schritt für Schritt besser. Dafür gibt es zum Beispiel gerade wirklich die genannte Bedarfserhebung. Was fehlt vielleicht noch? Wie viele Frauenhausplätze braucht man? Reichen die Beratungsangebote aus? Braucht es noch was, was wir noch gar nicht haben? Das ist unsere Arbeit in der Strategie.
Aber Sie haben sich ja, glaube ich, auch schon so eingesetzt, auch bei uns in der Zeitung, für einen Zwischenbereich zwischen dem Hochsicherheitstrakt, sage ich jetzt mal, Frauenhaus, und eben dann nachher wieder in die freie Welt rausgelassen, dass die stationäre Nachfolgelösung ist mal so etwas, wo die Richtung geht, oder?
Ja. Genau. Und mir geht es, das ist eine gute Frage, mir geht es auch darum, dass man sagt, hier ist die Istanbul-Konvention, wir haben so ein Schutzhaus, 35 Tage Frauenhaus. Mhm. Wir dürfen nicht so tun, finde ich, und das ist vielleicht ist das Neue, was ich gerne mit reinbringen will, dass nach 35 Tagen das Opfer kein Opfer mehr ist. Wir haben alles getan, was wir tun mussten, und dann zack, kommt die nächste Frau. Mhm. Sondern die Frauen, die über mehrere Jahre häusliche Gewalt erlebt haben, vielleicht brauchen die das Coaching von mir als Mensch, die sie jetzt begleitet hat, noch einmal öfter. Oder vielleicht brauchen die ein halbes Jahr noch eine gesicherte Übergangslösung, in der ich immer wieder komme, und die dürfen Fortschritte beraten. Also wir müssen, glaube ich, noch mehr weg von dem Straftat, Opfer, zack, alles Punkte, genau. Ja. Das geht, das haben viele Frauen, haben die Ressourcen nicht. Und wir würden damit letztendlich Nachhaltigkeit ein bisschen mit den Füßen treten, weil die 35 Tage kosten Geld.
Aber es ist schon so, dass die Frauen können länger bleiben, oder? Das ist einfach auf eure Kosten. Oder also ich habe gesehen, die durchschnittliche Zeit jetzt im letzten Jahr war irgendwie 49 Tage. Genau.
Das bestimmen nicht wir, das bestimmen die kantonalen Behörden. Wir stellen dann Anträge. Also der Gesetzgeber sagt 35 Tage, und jeder einzelne Tag, den die Frau über die 35 Tage bleiben kann, liegt in der Entscheidung des Kantons. Und die entscheiden oft wohlwollend, aber die lehnen auch mal ab.
Oft, wenn man über Frauenhäuser redet, kommt irgendwann dann der Kommentar, ja, was ist eigentlich mit den Männerhäusern? Männer können ja auch Opfer sein. Also das ist ja gesellschaftlich auch sehr ein grosses Tabu, wenn Männer von Frauen geschlagen werden oder Gewalt in welcher Form auch immer ausgesetzt sind. Ist das etwas, das ist ja klar getrennt, oder ihr seid ein Frauenhaus und ihr nehmt Frauen. Mhm. Wieso ist das so? Wieso gibt es die Trennung?
Na, rein gesellschaftlich, wir leben ja auch nicht gerade im Matriarchat. Ja, so. Und Frauen verdienen weniger und Frauen sind häufig finanziell abhängig. Hat man Frauenhäuser gemacht, einfach um Frauen, die sehr viel häufiger Opfer häuslicher Gewalt wurden und werden, einen Schutzraum zu bieten. Aber es gibt genauso auch Unterkünfte oder Institutionen für Männer in Zürich, das Schlupfuß. Da können Männer, die vielleicht auch aus der Wohnung raus müssen, keinen Background haben, vielleicht auch wenig Geld, finden dort genauso Unterschlupf und Schutz und auch Hilfe. Der Bedarf ist kein großer. Also ich habe noch nicht gehört, wir sind mit allen gut vernetzt, auch mit Männergewalt und ambulanten Einrichtungen. Es gibt keinen gestiegenen Bedarf, sondern es scheint noch so zu sein, dass Männer über Geld und Beziehung irgendwie sich selber auf der materiellen Ebene gut helfen können.
In der nächsten Jahr ist ja 40 Jahre Frauenhaus Winterthur. Da sind grosse Sachen geplant, oder was?
Das darf ich noch nicht verraten. Es ist was mega Großes geplant.
Okay, also richtig auch für die Öffentlichkeit Sachen?
Auch für die Öffentlichkeit was ganz Großes, aber ich darf es wirklich noch nicht verraten. Okay. Und komme gerne nochmal wieder, wenn es dann soweit ist.
Okay, da sind wir gespannt. Ja, vielen Dank fürs Vorbeikommen, Frau Jüngling. Es war ein sehr spannendes, interessantes Gespräch gewesen. Und
Dankeschön an Sie, dass ich eingeladen war.
Sehr gern. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Den nächsten Podcast gibt es dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin, gute Zeit. Ade miteinander.